Na, wie ist es? Hat künstliche Intelligenz euch schon überflüssig gemacht?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Selbst wenn das der Fall sein sollte, seid ihr bei uns natürlich herzlich willkommen. Schön, dass ihr am Start seid. Aber ja, das sind echte Ängste von echten Menschen da draußen, ne? Von Menschen, die einen Job haben, egal ob in der Mathematik, als Ingenieurin oder in der Kreativbranche. Leute, die Jobs haben, die von künstlicher Intelligenz übernommen oder vielleicht unnötig gemacht werden könnten. Da gibt's auch Podcasterinnen und Journalisten, ne, die sich über sowas Gedanken machen. Mhm. Aber irgendwie habe ich es bisher noch nicht erlebt, dass all diese Verängstigten jetzt Fackel und Forke in die Hand nehmen und zum Beispiel ein OpenAI oder ein Alphabet-Rechenzentrum in Schutt und Asche legen. Da war man im 19. Jahrhundert irgendwie ein bisschen radikaler, ne? Auch damals hatte man Angst vor neuen Maschinen, die uns Menschen unnütz machen würden. Und die Leute damals gingen richtig auf die Barrikaden. Maschinenstürmerei nennt man das. Und los ging's, wie so oft, in England. Denn England ist das Mutterland von Dampfmaschine und Mähdrescher. Wir erzählen euch heute von den sogenannten Swing Riots.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Wir nehmen ja eher Mikrofone in die Hand, Matthias.
Ja.
Nicht unbedingt Fackel und Forke.
Ich werfe aber nicht mit dem Mikrofon.
Nee, das würde auch nicht helfen. Wir brauchen die Maschinen. Zum Beispiel, wenn wir nach Lübeck kommen, Matthias. Am 1.10. sind wir in Lübeck am Start, das sage ich mal schnell, im Kolosseum. Live für euch, eine Stunde History auf der Bühne in Lübeck am 1. Oktober im Kolosseum. Es geht um die Anschläge im Bataclan und im Stade de France in Paris vor 10 Jahren, 2015. Wenn ihr vorbeikommen wollt, um uns zu sehen in Lübeck, dann schaut vorbei auf deutschlandfunknova.de.
Und wenn ihr schon mal auf deutschlandfunknova.de seid, dann könnt ihr auch gleich euch für 14 Tage später nach Berlin anmelden. Dort werden wir nämlich im Humboldt-Forum sein. Auch um 19 Uhr. Es geht um die Machtfrauen der Preußen oder des Hauses Hohenzollern. Humboldt-Forum, 15. Oktober, 19 Uhr. Und wir freuen uns auf euch. Ihr könnt euch anmelden auf deutschlandfunknova.de.
Also Lübeck und Berlin, wir sehen uns im Oktober. Heute aber, Matthias, Forke und Fackel. Es geht los in England. Die Swing Riots. Die gehören zu einer ganzen Reihe von Aufständen am Beginn des 19. Jahrhunderts in England. Aber sowas gab es auch im damaligen Deutschen Bund und anderen europäischen Ländern. Das hatte eben was zu tun mit dieser Zeit. Mit dieser Zeit, in der es plötzlich sowas gab wie Dampfmaschinen und Mähdrescher. Die habe ich ja gerade schon erwähnt.
Ja, und es war irgendwie nahezu zwangsläufig. Denn kurz zuvor, da war die industrielle Revolution gestartet. Das war die größte ökonomische und soziale Umwälzung der Menschheitsgeschichte bis dahin. Nahezu alle Produktionsweisen änderten sich radikal. Mhm. Die Dampfmaschine revolutionierte fast alle Wirtschaftszweige. Aber das war eben nur die eine Seite der Medaille. Denn gleichzeitig ersetzten die neuen Maschinen menschliche Arbeitskraft und bildeten sich neue soziale Schichten, zum Beispiel die der Fabrikanten, die die Produktionsmittel besaßen und die Preise bestimmten.
Wir werden das heute, glaube ich, noch häufiger sagen, aber wie du eben schon gesagt hast, Matthias, die größte soziale Umwälzung der Menschheitsgeschichte eben auch mit entsprechenden sozialen Folgen.
Ja, und die berühmte Schere, die wir ja heute auch noch kennen, zwischen Arm und Reich, die ging immer weiter auseinander. Und die, die ohnehin schon viel hatten, die wollten noch mehr. Und die, die nichts hatten, die konnten ihre Kinder kaum noch ernähren. Das waren vor allem Kleinbauern, die in England immer schon auf Gemeinland den Eigenbedarf decken konnten, also eigenes Vieh halten oder Ackerbau betreiben konnten. Und diese Möglichkeit federte die ansonsten schwierige ökonomische Lage teilweise jedenfalls ab. Aber mit dieser Selbstversorgung wurde es nach 1770 immer schwieriger.
Warum? Was war ab 1770 anders? Durften die Bauern dieses gemeine Land nicht mehr benutzen?
Ja, ganz genau. Es wurde nämlich eingezäunt und damit konnten die Menschen der armen Landbevölkerung sukzessive immer weniger Land für sich selbst benutzen. Das eingezäunte Land übrigens wurde unter Grundbesitzern verteilt. Und somit häufte sich auf der einen Seite immer mehr Besitz an, während auf der anderen Seite die Menschen am Hungertuch nagten. Das Ergebnis dieser allmählichen Entwicklung war, dass die Bauern und die Landbevölkerung auf Geld aus abhängiger Arbeit bei den reichen Grundbesitzern angewiesen waren.
Aus denen sie ihren Lebensunterhalt noch bestreiten konnten?
Naja, zumindest zeitweise kann man das mit Ja beantworten. In den Jahren, als Arbeitskräfte knapp und die Nachfrage entsprechend hoch war, da ging das schon. Aber nach den Napoleonischen Kriegen, also 1814-15 und der Restauration der alten Verhältnisse aus der Zeit vor der Französischen Revolution von 1789, da änderte sich das ins Gegenteil. Es gab genügend Arbeitskräfte in England und entsprechend sank sanken die Löhne und das führte zu einer sich immer weiter ausbreitenden Armut.
Dass es genügend Arbeitskräfte gab, lag aber eben auch daran, dass man weniger brauchte, Matthias, durch diese neuen Maschinen. Und daher dann eben auch die Maschinenstürmerei, ja, also die Gegenwehr gegen diese Maschinen.
Ja genau, diesen Zusammenhang kann man schon so sagen. Und die Wut richtete sich natürlich gegen die Fabrikanten oder auch die Grundbesitzer. Ziel war es aber zum Beispiel, die Dreschmaschinen zu zerstören, die nämlich ihre Arbeit machten und die viel weniger kosten, als ihr Lohn ausmachen würde. Und neben den Maschinen ging es aber auch um die zu niedrigen Löhne. Sie forderten die Abschaffung von Tributzahlungen wie etwa den Zehnten. Schließlich töteten oder verstümmelten sie Tiere des Grundbesitzers. Und alles in allem waren die Swing Riots ein massiver sozialer Aufstand, der Anfang der 1830er Jahre ganz England erfasste.
Diese Swing Riots, also was war da eigentlich los in den 1830ern in England und warum heißen die Dinger überhaupt Swing Riots? Das erklärt uns jetzt alles Martin Krinner, der nimmt uns mit zurück nach England im frühen 19. Jahrhundert.
Lower Harders ist ein kleines Kaff in Kent. Wer von Dover aus nach London fährt, der kommt daran vorbei. Und am 28. August 1830 schlägt Captain Swing hier zum ersten Mal zu. Es ist ein Sonntag und in dem Dorf strömen ein paar hundert Leute zusammen, hauptsächlich Landarbeiter und Tagelöhner aus der Gegend. Und ob das, was gleich passieren wird, von Anfang an geplant und vorbereitet war, das ist nicht ganz klar. Es ist keine Demo, wie wir es heute kennen. Es werden keine aufpeitschenden Reden gehalten und es gibt auch keine klaren Anführer. Sicher aber ist, die Leute sind frustriert und verzweifelt. Und als die Stimmung so langsam hochkocht, ziehen sie gemeinsam zum Anwesen eines der Großgrundbesitzer des Ortes und brechen dessen Scheune auf. Denn darin steht das, was ihnen allen Angst macht. Eine Dreschmaschine. Diese neuartige Erfindung aus Holz und Metall, die ihnen allen ihre Arbeit klaut. Und das schreit natürlich nach Rache. Sie ziehen das Gerät aus der Scheune und jeder schnappt sich etwas, womit er zuschlagen kann. Ein paar von ihnen bewaffnen sich mit Stöcken oder Mistgabeln. Andere kommen mit Hämmern oder Äxten an. Einige aber reißen einfach mit den bloßen Händen an den Riemen der Maschine. Sie zerbrechen das Holz, Metall schlägt auf Metall, Augenzeugen berichten, wie die Funken in der Gegend herumfliegen und als ein großes Zahnrad herausgerissen wird, jubelt die Menge auf. Gemeinsam versenken sie es in einem nahen Teich. Dann kommen sie zurück und zünden den ganzen demolierten Haufen an. Die Dreschmaschine, die am 28. August dran glauben muss, ist aber nur die erste in einer ganzen Reihe. Denn in den folgenden Wochen und Monaten breiten sich die Unruhen aus. Erst über Kent und dann von Grafschaft zu Grafschaft über ganz England. Immer mehr Grundbesitzer, Großpächter und höhere Kleriker bekommen jetzt Post. Zum Beispiel ein Farmer in Dover.
You are advised that if you don't put away your thrashing machine against next Monday, you shall have a swing.
Du bist gewarnt. Wenn du deine Dreschmaschine nicht bis nächsten Montag abschaffst, dann bekommst du einen Swing.
Oder anders gesagt, dann wirst du am Galgen baumeln. Oder auch ein gewisser Dr. Agnes, der für die Ländereien des Corpus Christi College in Cambridge zuständig ist. Und dessen Drohbrief klingt wie ein Auszug aus einem Shakespeare-Sonett.
The college that thou holdest shall be fired very shortly.
Dein College wird in Kürze in Brand gesteckt.
Thou shalt hear further from me when it is in flames.
Du wirst wieder von mir hören, wenn es in Flammen steht.
Und auch dieses Schreiben ist wieder unterzeichnet mit
Swing Headquarters.
Mehr als 1400 dieser Vorfälle werden bekannt. Die Arbeiter zünden Scheunen an, verbrennen die Ernte, zerschlagen die Dreschmaschinen und greifen sogar die Werkstätten an, in denen sie produziert werden. Im Grunde geht es ihnen aber nicht darum, Maschinen zu zerstören, nur weil es eben Maschinen sind. Ihr eigentliches Ziel sind ihre Arbeitgeber. Denn die wollen sie da treffen, wo es ihnen am meisten wehtut. Und für die Maschinen haben sie eine Menge Geld bezahlt. Die Aufstände sind nämlich letzten Endes Hungerrevolten. Das Gemeindeland in den Dörfern wurde privatisiert und gehört jetzt eben den Großgrundbesitzern. Die Landarbeiter können sich nicht mehr selbst versorgen, sie sind angewiesen auf Lohnarbeit und Arbeit ist knapp. Nicht zuletzt wegen der Maschinen. Eine Reihe von Leuten aber muss diese Aufstände teuer bezahlen. 1830 und 31 werden über 2000 Personen angeklagt. 700 kommen ins Gefängnis, knapp 500 werden in die Strafkolonien Australiens deportiert und etwas mehr als 250 Menschen werden zum Tode verurteilt. Ihr Anführer, der fiktive Captain Swing, wird trotzdem verehrt. Wie ein Zorro oder ein Batman des frühen 19. Jahrhunderts taucht er in Zeichnungen und Geschichten auf und sogar Lieder werden über ihn geschrieben. Nur, dass ihm die Entrechteten tatsächlich in den Kampf folgen.
All over Dorset, the flames are leaping high. Oh, the ricks are burning, who's the cause? Captain Swing, not I. The ricks are burning, who's the cause? Captain Swing, not I.
Im Namen von Captain Swing wurde in England gekämpft, wobei es Captain Swing gar nicht gab. Martin Krinner war für uns in England unterwegs zu Beginn des 19. Jahrhunderts und da bleiben wir jetzt. Und zwar mit Historiker Stefan Berger, der nicht nur Experte ist für soziale Bewegungen, das passt natürlich zu den Swing Rights sehr gut, sondern Herr Berger, Sie haben auch lange in England und Wales gelebt und geforscht, richtig?
Ja, das stimmt. Ich war sehr lange in Großbritannien, zwischen 1987 und 2011.
Ah, das ist wirklich lang.
Und war sozusagen an unterschiedlichen Universitäten dort tätig und zuletzt als Professor für moderne europäische Geschichte an der Universität Manchester.
Und das eben in Manchester mittendrin, wenn man so möchte, im Epizentrum der Industrialisierung damals.
Absolut, ja. Das war sozusagen die Schockstadt der Industrialisierung. Und es gibt ja auch nicht umsonst in fast jedem Land der industrialisierten Welt ein, in Anführungsstrichen, Manchester.
Ja,
ob
stimmt,
das jetzt Chemnitz ist in Deutschland oder ja. Tampere in Finnland oder ja. Da kann man hinschauen, wo man will. Überall gibt es Manchester.
Da würde man sagen, das ist das deutsche oder finnische Manchester dann in dem Fall. Der
genau.
Kontinent, Herr Berger, sah ja, da haben wir wirklich auch schon drüber gesprochen hier in einer Stunde History, zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch die Kriege gegen Napoleon ziemlich verwüstet aus. Aber wie sah es denn eigentlich auf der Insel aus?
Ja, einerseits muss man sagen, hat England den Krieg gegen Frankreich ja gewonnen und sich damit als eine der wichtigen europäischen Großmächte durchaus behauptet im Krieg. Aber wenn man jetzt auf die Insel selber blickt, in der Innenpolitik gab es doch sehr starke soziale Probleme, Spannungen, soziale Verwerfungen, die eben auch und gerade mit der Industrialisierung, die in Großbritannien ja als Mutterland der industriellen Revolution sozusagen sehr früh einsetzte und von daher eben auch am ehesten Probleme bereitete. Der Workshop of the World, wie man Großbritannien ja auch nannte, hatte eben sehr früh angefangen mit Mechanisierung. Das betraf sowohl die Landwirtschaft als auch die im 18. Jahrhundert ja völlig neuartige Fabrikarbeit. Und diese Fabrikarbeit, die bedeutete natürlich andere Arbeitsrhythmen, die bedeutete nicht zuletzt auch eine neuartige Disziplinierung von Arbeitern. Und all das brachte natürlich auch Widerstand der Arbeiter. Deshalb eben dann die sogenannten Maschinenstürmer oder die Luditen, die Luddites, die seit den 1810er Jahren eigentlich immer wieder Maschinen zerstörten in Fabriken, aber durchaus eben auch im landwirtschaftlichen Bereich.
Und dann sind wir eben auch bei Captain Swing und seinem Aufstand in den 1830er Jahren. Was waren denn eigentlich, wenn sie denn überhaupt damals wirklich konkret formuliert waren, die Ziele dieser Aufständischen, dieser Maschinenstürmer?
Ja, also die Ziele der Maschinenstürmer waren ganz konkret zunächst einmal, dass keine Dreschmaschinen mehr eingeführt werden sollten, weil diese Dreschmaschinen, die damals ganz neu waren, die bedeuteten eben, dass viele Arbeiter in der Landwirtschaft ihre Arbeit verloren. Und in der Landwirtschaft sah es ohnehin zum damaligen Zeitpunkt nicht besonders gut aus. Die Getreidepreise waren zwar gefallen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, aber die Großgrundbesitzer, die ja vor allem aus der Aristokratie kamen, die wussten sich politisch zu schützen. 1815 wurden die Corn Laws, die sogenannten Corn Laws, verabschiedet, die im Prinzip billigen Import an Getreide ausschloss. Und damit wurden die Preise, gerade eben für Brot, unnatürlich hoch gehalten. Mhm. Das heißt, gerade die Landbevölkerung litt sehr stark unter diesen hohen Preisen. Es gab immer wieder Hungerkrisen, eine ganz schwere 1816, 1817. Und im Prinzip waren ihm diese Proteste, die unter dem Label von Captain Swing erfolgten, die hatten eben auch die Forderung nach höheren Löhnen und nach Senkung der Brotpreise ganz zentral, weil das sozusagen für ein Überleben im Prinzip, und es ging tatsächlich um das Überleben von vielen landwirtschaftlichen Arbeitern, absolut zentral war.
Ich kenne so ein schönes englisches Bauerngedicht, Herr Berger, weil es eine Band verarbeitet hat, die ich ganz gern mag. Das geht so, ich versuche jetzt mich hier in Englisch. The law locks up the man or woman who steals the goose from off the common, but leaves the greater villain loose who steals the common from the goose. Also sinngemäß, das Gesetz bestraft denjenigen, der die Gans vom, und da wird es jetzt interessant, vom Common, vom Gemeinland klaut, aber lässt den größeren Schurken unbestraft, der Gans das Gemeinland klaut. Was war dieses Gemeinland nochmal genau?
Ja, also Gemeinland war im Prinzip Land, was von allen Gemeindemitgliedern genutzt werden konnte. Das heißt also gerade für die landwirtschaftlichen Arbeiter, die Kleinbauern auch, war es möglich, auf diesem Common Land, auf dem Gemeinland anzubauen, vor allem Gemüse anzubauen, aber auch Vieh zu halten oder auch Holz einzusammeln. Das war also eine ganz wichtige Einkommensquelle im Prinzip für die Landarbeiter und die Kleinbauern. Und dieses Common Land, das verschwand im Prinzip schon im ausgehenden 18. Jahrhundert weitgehend durch die sogenannten Enclosures. Die Enclosure Acts, die durch das Parlament verabschiedet wurden, das Parlament, was ja auch von den Großgrundbesitzern weitgehend beherrscht wurde. Und diese Großgrundbesitzer, die konnten vor allem die Produktivität ihrer Landed Estates durch diese Privatisierung von Gemeinland steigern. Die Flächen, auf denen sie anbauen konnten, die Flächen, auf denen sie Tiere halten konnten, wurden wesentlich größer und konnten damit effizienter bewirtschaftet werden.
Aber es war ja offensichtlich, wie Sie beschrieben haben, eine politische Entscheidung, dieses Gemeinland den Großgrundbesitzern zuzusprechen. Haben Sie da einfach Ihre Macht, Ihren Druck, Ihre Wirtschaftlichkeit eingesetzt, um das zu erreichen? Oder wie ist das passiert?
Absolut. Man muss ja nochmal ganz deutlich sagen, dass obwohl Großbritannien auch als Mutterland des Parlamentarismus bezeichnet wird und obwohl es eben ein Parlament gab, es kein allgemeines und gleiches Wahlrecht gab, sondern im Gegenteil, das Wahlrecht war sehr eingeschränkt in Großbritannien, sodass eben das Parlament beherrscht wurde von den Interessen der Großgrundbesitzer, die eben hier auch ihre Interessen sehr stark durchsetzen konnten.
Die Macht der Großgrundbesitzer auf der einen Seite, und dann haben wir eben auch schon gehört, Herr Berger, Captain Swing und seine Aufstände, wenn man da sich die Bilanz anschaut, da sehen wir erstmal viele Tote und auch viele nach Australien verschiffte Gefangene. Im Grunde klingt das so, als wären diese Aufstände ja niedergeschlagen worden, im Grunde als wären es Niederlagen gewesen.
Ja, absolut. Also ungefähr 2000 Aufständische wurden von den Gerichten zum Teil zu sehr langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Deportationen, das sprachen Sie schon an, nach Australien vor allem, die waren sehr erheblich. Einige, so um die 20 vielleicht, wurden auch hingerichtet. Also der Staat griff wirklich mit aller Härte gegen diese Captain Swing Riots ein und ging gegen diese vor, sodass es in der Tat eine Niederlage war. Mhm. Natürlich gab es zum Teil durchaus auch Fälle, wo Grundbesitzer ihre Dreschmaschinen freiwillig aufs Feld stellten, die dann anschließend auch tatsächlich zerstört wurden. Es gab auch Grundbesitzer, die versprachen, keine Dreschmaschinen anzuschaffen. Aber das war dann natürlich mittelfristig bereits alles vergessen. Und die Mechanisierung der Landwirtschaft setzte sich immer weiter durch. Löhne wurden auch zeitweilig in manchen Regionen und Orten leicht angehoben. Aber auch diese Verbesserung des Lohnniveaus war eigentlich nicht von langer Dauer, sodass die im frühen 19. Jahrhundert in Großbritannien ja krasse Landflucht auch weiterhin bestand. Mhm. Und diese Landflucht war ja auch eine wichtige Voraussetzung für die städtische Industrialisierung an Orten wie etwa Manchester.
Haben die Aufstände, die Riots, die Swing Riots auch dann eigentlich England irgendwie verändert oder waren sie eher eine Art Strohfeuer?
Also kurzfristig kann man, glaube ich, nicht davon sprechen, dass es irgendwelche Formen von wirklich positiven Veränderungen gegeben hätte. Mhm. Im Prinzip konnten die Großgrundbesitzer ihre Interessen wahren. Aber es gab natürlich in England auch schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts so etwas wie eine Public Sphere, eine öffentliche Meinung. Es gab Publizisten, es gab Zeitungen und Zeitschriften und auch radikale Journalisten, die sich dann zum Teil zumindest zum Anwalt dieser notleidenden Landbevölkerung machte und die eben dann auch Forderungen erhoben, Maßnahmen zu ergreifen, um die Not zu lindern. Ein Beispiel, ein ganz bekanntes Beispiel wäre William Cobbett etwa, der Herausgeber des Political Register, der vielleicht wichtigsten Zeitung, radikalen Zeitung im frühen 19. Jahrhundert in Großbritannien. Vor allem, nachdem der Register dann nach den napoleonischen Kriegen ab 1816 als Penny Register erschien, war der so günstig, 2 Pence kostete der, dass eben auch Arbeiter und die Landbevölkerung ihn zum Teil zumindest lesen konnten. Er hatte in den 1820er Jahren eine ungefähre Auflage von 40.000 bis 50.000, was also riesig ist für die damalige Zeit. Und der Staat reagierte auch darauf. Zum einen, indem er die Steuern auf Zeitungen erhöhte, um die Zeitung teurer zu machen. Und zum anderen aber auch durch eine massive Zensur. Aber dennoch, solche Leute wie Cobbett, die übten eben Kritik an den Großgrundbesitzern. Und die waren auch ein scharfer Gegner des Wahlsystems, besonders der sogenannten Rotten Boroughs, also der korrupten Wahlkreise, in der im Prinzip über Korruption bestimmt wurde, wer da ein Mitglied des Parlaments wurde und wer nicht. Sie setzten sich ein für eine Verbreiterung des Wahlrechts, für gerechtere Steuern, für höhere Löhne. Also alles sozusagen Reformforderungen, die auch natürlich durch die Swing Riots bestärkt wurden. Also von daher gab es schon auch kurz- und mittelfristig eine Veränderung, vor allem in der Diskurslandschaft Großbritanniens.
Ja, denn Gedanken und Ideen lassen sich nicht ganz so leicht nach Australien verschiffen. Historiker Stefan Berger war das hier bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Berger.
Sehr gerne, sehr gerne.
Jetzt nochmal eben zu diesen Dampfmaschinen und Mähdreschern. Haben wir ja vorhin schon mal kurz skizziert, Matthias. Die Industrialisierung oder auch die industrielle Revolution in Europa. Sag nochmal eben, was war das eigentlich?
Also unter uns gesagt, wir können uns das wirklich nicht vorstellen, wie groß diese Umwälzung damals war. Vergleichbar vielleicht mit der digitalen Revolution und KI zusammengenommen. Es war die komplette Umstellung der Wirtschaft von Manufakturen und Landwirtschaft auf Industriearbeit in Fabrikhallen. Die Städte wuchsen in rasantem Tempo, aber es mangelte an Wohnraum und an Infrastruktur. Landarbeiter, die suchten dann ihr Heil in den neu wachsenden Städten, wo es Industriearbeitsplätze gab. Sie verließen das Land und stellten anfangs fest, dass es in den Städten viel zu wenig Arbeit für alle gab. Und das sind nur einige Probleme, die wir hier aufgezählt haben.
Immer diese Gleichzeitigkeit, Matthias. Die industrielle Revolution hat ja auch Erfindungen vorgebracht, ohne die wir uns das 21. Jahrhundert gar nicht vorstellen könnten. Also Mobilität, Medizin, Elektrizität und Technik. Also wir haben auch eine Menge Vorteile, die wir aus dieser Zeit mitnehmen.
Ja, man kann das natürlich so betrachten, wie du das gerade getan hast. Aber es gab und gibt eben immer auch eine Kehrseite der Medaille, nämlich mit der Industrialisierung nahm die menschengemachte Umweltzerstörung Fahrt auf, die Rationalisierung menschlichen Lebens begann, nahm die Verstädterung mit all ihren Problemen zu und nicht zuletzt haben sich immer viele Menschen von der Industrialisierung abgewendet. Diverse Reformbewegungen entstanden am Ende des 19. Jahrhunderts und sie formulierten alle ihren Protest gegen die Folgen dieser industriellen Revolution.
Im Grunde also hat sich unsere ganze Welt verändert. Die Art und Weise, wie wir leben, wie und wo wir arbeiten, was und wann wir essen, was wir haben, was wir brauchen oder vielleicht auch was wir wollen und vielleicht sogar, was wir denken. Die Industrialisierung begreifen zu wollen, das ist echt ein ziemlich irres Unterfangen und deshalb ist es gut, dass sich Historiker wie Dieter Ziegler ausführlich über Jahre mit ihr beschäftigt haben. Hallo Herr Ziegler.
Ja, guten Tag.
Startschuss der Industrialisierung, Herr Ziegler. Ich weiß, das ist bestimmt nicht leicht festzusetzen, aber aus Ihrer Sicht, wann wäre das?
Naja, man muss da natürlich unterscheiden. Da gibt es einen gewissen Unterschied zwischen England und, ich sag mal, Italien oder erst recht Afghanistan.
Ja, dann lassen Sie uns doch bei England bleiben.
Naja, bleiben wir bei England. Also selbst in England ist es natürlich so, dass die Industrialisierung eigentlich nur in einer Grafschaft beginnt und das ist die Grafschaft Lancashire. Das ist die Region für Manchester und Liverpool.
Mhm.
Und da beginnt sie so etwa Anfang der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Also ungefähr plus minus 1760.
Wieso geht es ausgerechnet dann in Lancashire los?
Naja, da kommen eine Menge Dinge zusammen. Mhm. Zum einen, oder sagen wir mal so, wenn man Historiker fragt, warum gibt es die Industrialisierung, gibt es verschiedene Antworten. Also eine der möglichen Antworten wäre die Aufklärung. Das ist sehr häufig ein Argument, dass man sagt, also die Menschen fangen an, nicht einfach nur zu glauben, was ihnen irgendwer erzählt hat und wenn es auch der liebe Gott ist, sondern fangen an, selber zu denken. Wobei das natürlich nur eine, sagen wir, gebildete Oberschicht betrifft und viele derjenigen, die dann die Industrialisierung vorwärts bringen, sind ungebildete Personen, also teilweise sogar Analphabeten. Das klappt also nicht so richtig.
Nee.
Trotzdem wird auch immer angeführt, dass die Alphabetisierungsrate steigt. Da ist England zwar im europäischen Vergleich mit etwa 50% um 1800 relativ gut dran, aber die Niederlande, in denen nicht viel Industrialisierung erstmal passiert, hatten eine deutlich höhere Alphabetisierungsrate. Also auch das ist ein bisschen kritisch. Der zweite Punkt, der häufig genannt wird, ist die sogenannte Fleißrevolution. Da gibt es auch ein schönes Wortspiel im Englischen. Man spricht ja von Industrial Revolution, also industrielle Revolution. Und das ist die Industrious Revolution, also die Fleißrevolution. Was ist das? Die Fleißrevolution, und darunter versteht man, dass Menschen durch die neuen Güter, die aus den Kolonien und den Teilen der Welt, die man bis dahin nicht kannte, gekommen sind, also was weiß ich, Tee aus China, Porzellan aus China, Tabak aus Nordamerika, Zucker aus der Karibik und so weiter, dass diese Güter, die zunächst mal Luxusgüter waren und im Grunde nur vom Adel konsumiert werden konnten in Europa, dass nun immer mehr Menschen anfangen, sich zu überlegen, das will ich auch haben. Und dafür mehr arbeiten und vor allen Dingen Geld verdienen müssen. Also nicht mehr, wir kommen nicht von einer Naturalwirtschaft oder Selbstversorgungswirtschaft. Immer mehr Menschen fangen an, gegen Geld zu arbeiten, um sich solche Güter kaufen zu können. Das heißt, der Zucker und der Tee und der Kaffee und der Tabak und so weiter, die erreichen nun auch die, sagen wir mal, das Bürgertum in den Städten.
Kann man sagen, Herr Ziegler, da wandelt sich eigentlich die Gesellschaft von einer Gesellschaft der Produzenten hin zur Gesellschaft der Konsumenten?
Oh, das wäre jetzt ein bisschen hart.
Ja, wäre zu viel des Guten,
nee,
ja?
Das ist ein bisschen viel des Guten, ja. Also, sagen wir mal so, es kommt zu einem Mentalitätswandel, sagen wir mal so, dass also Menschen begreifen, dass sie mehr konsumieren, dass es mehr Möglichkeiten zum Konsum gibt, als einfach nur die Subsistenz zu sichern. Na?
Ja.
Und dazu gehören natürlich auch Kleidungsstücke. Und da kommen wir jetzt auf die industrielle Revolution. Ne? Also die Leute auf dem Land, die tragen, jetzt übertrieben gesagt, Lumpen, die sie selbst produziert haben, mehr oder weniger gut. Und die sehen nun halt in den Städten und vor allen Dingen dann auch die Baumwolle sehen sie in den Städten. Und auch das ist dann ähnlich wie Tabak oder Kaffee oder so, dann eben auch ein Produkt, was man sich gerne leisten können möchte.
Ja. verändert aber natürlich die Lebensbedingungen der Menschen trotzdem extrem. Also auch wenn es vielleicht nicht der komplette gesellschaftliche Umbruch ist. Sie ziehen ja nun dann größtenteils eben auch vom Land in die Städte. Sie arbeiten nicht mehr auf dem Feld, sondern in den Fabriken. Also es haben sich ja praktisch nicht nur die technologischen Möglichkeiten verändert, sondern einfach das Leben der Menschen.
Naja, da sind wir natürlich schon in der industriellen Revolution. Also wir waren hier jetzt auch gerade bei den Gründen, warum es überhaupt dazu kommt. Und da hatte ich gesagt, das eine Erklärung ist die Aufklärung, die andere Erklärung ist die Fleißrevolution. Die dritte Erklärung ist eben sehr viel ökonomischer. Und da sagt man, da würde ich einfach zusammenfassend sagen, Kapitalismus. Mhm. Und den haben wir ja noch nicht gesprochen.
Dann machen wir das doch jetzt. Also wie spielt der da rein als dritter wichtiger Grund?
Ja, also um Menschen ernähren zu können, die bisher in der Landwirtschaft gearbeitet haben, jetzt aber nun einer gewerblichen Produktion nachgehen, muss die Produktivität in der Landwirtschaft steigen. Ja, also weniger Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, müssen mehr Menschen, die nicht mehr in der Landwirtschaft arbeiten, ernähren können. Und das ist möglich, indem eben in der Landwirtschaft der Kapitalismus einzieht. Das heißt, Flächen, die bisher gemeinschaftlich oder mit wechselnden Bearbeitern bearbeitet worden sind, die werden jetzt privatisiert. In den Dörfern gab es auch sehr viele Gemeinschaftsflächen. Das waren meistens Wiesen oder Wälder, wo man sich etwa das Brennholz holen konnte, oder auch Sumpflandschaften. Und die werden nun auch privatisiert. Und das bedeutet, dass diejenigen, die ein bisschen was haben, auch investieren. Die legen Sümpfe trocken, die brechen Wiesen um und so weiter. Und der Agraroutput steigt rapide an. Das hat mit Maschinen überhaupt nichts zu tun, also oder Kunstdünger oder sowas. Das ist einfach nur eine veränderte Produktionsweise oder Organisation der Produktion. Und das setzt, jetzt mal ökonomisch gesprochen, setzt viele Menschen frei, also viele Tagelöhner. Die finden jetzt keine Arbeit mehr auf dem Lande und müssen weg. Die Fabriken gibt es noch nicht, wo sie hingehen könnten. Und das bedeutet, dass sie auf der Straße leben, hungern. Und diese 1840er Jahre in Deutschland und etwas früher in Großbritannien sind wahrscheinlich das letzte Jahrzehnt in Friedenszeiten, wo Hunderttausende von Menschen auf der Straße leben und hungern.
Weil Sie gesagt haben, das passiert praktisch bisher aber auch noch alles ohne Maschinen. Die Maschinen sind dann wiederum für diese Situation wie ein Brandbeschleuniger.
Ja und nein. Also jetzt haben wir ja von der landwirtschaftlich beschäftigten Bevölkerung, die freigesetzt werden, gesprochen. Die finden eben noch keine Arbeit. Weil, was dann passiert, parallel, aber eben nicht in dem gleichen Tempo, ist eben, dass die Produktion vor allen Dingen eben zunächst mal von Textilien maschinell umgestellt wird. Und dafür gibt es auch einen Faktor, ähnlich wie die Produktivität in der Landwirtschaft, die dafür entscheidend ist. Es geht nämlich um das Verhältnis von Kosten der Arbeit und Kosten der Energie. In England steigen die Löhne, also das ist alles immer noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Ich will nicht, überhaupt nicht sagen, dass die Unterschichten in irgendeiner Weise ihre prekären Lebensverhältnisse verlassen, aber die Löhne steigen.
Und sie werden im Verhältnis zur Energie langsam teurer.
Ja, zunächst mal werden sie erstmal teurer. Und bei der Energie ist es eben so, dass England eben sehr viele Kohlevorkommen hat. Auch in Lancashire gibt es die. Aber ein wichtiger Faktor ist, das ist die Großstadt London. Denn England ist ein Land des Schiffbaus und ist zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach kahl. Es gibt eben nur noch wenig Wälder und Holz, auch Brennholz, muss teuer importiert werden. Und das ist ein ganz starkes Motiv, jetzt den Steinkohlenbergbau aber nicht zum Antrieb von Maschinen, sondern zum Heizen auszubauen. Und der große Vorteil ist, dass London eben an der Themsemündung liegt und manche Kohlefelder eben auch an der Küste, sodass man mit Küstenschiffen relativ billig die Kohle nach London transportieren kann. Und das gibt einen starken Nachfrageimpuls für die Kohlenbergwerke. Und dann lernt man eben, wie man produktiver die Kohle aus der Erde holen kann. Und dadurch wird die Energie eben billig. Auch eben für andere Anwendungen, nicht nur fürs Heizen. Und das passiert eben in Kontinentaleuropa zunächst nicht.
Ja. Wir haben vorhin schon gesagt, Herr Ziegler, diese Industrialisierung, die industrielle Revolution ist vielleicht die größte Umwälzung, die die Menschheit je erlebt hat. Würden Sie da mitgehen oder ist es nochmal zu viel des Guten?
Ja gut, also es gibt glaube ich nur ein Ereignis, was vergleichbar ist. Das ist die Sesshaftwerdung des Menschen vor 10.000 Jahren.
Okay.
Und das passiert ja auch nicht überall gleich, sondern eben vor allen Dingen erstmal, ich glaube in Mesopotamien, bin ich aber nicht sicher. Und bis das dann nach Europa kommt oder in andere Teile der Welt, das dauert. Und bei der Industrialisierung ist es ja ähnlich. Ich spreche nie von industrieller Revolution, wenn dann nur ein Verlag darauf besteht.
Ja.
Also ich würde immer nur von Industrialisierung sprechen, weil es eben ein Prozess ist, der eben nicht punktuell, so wie man erhitzt Wasser und plötzlich wird es bei 100 Grad oder wird es plötzlich Dampf. So ist das nicht.
Ja. Ne?
Und wenn wir mal den Begriff Revolution weglassen, wir sprechen eben bei der Sesshaftwerdung der Menschen von der neolithischen Revolution, wenn wir das als längerfristigen evolutionären Prozess begreifen, dann ist, glaube ich, die Industrialisierung ein für die Menschheit so ein schönes Ereignis, wie es eben nur wenige andere gibt.
Dieter Ziegler war das bei uns in einer Stunde History über die Industrialisierung, diese Umwälzung sondergleichen, die wir vielleicht so, also was Vergleichbares in unserer Menschheitsgeschichte nicht erlebt haben. Danke fürs Gespräch, Herr Ziegler.
Ja, ich danke Ihnen.
Von England nach ganz Europa die Industrialisierung und ein ganzer Kontinent. Aber wir verengen den Blick jetzt an der Stelle nochmal, Matthias, nämlich dahin, wo die Leute Deutsch sprachen, also für viele Jahrhunderte bis ins 19. Jahrhundert ins Heilige Römische Reich deutscher Nation. Und auch da hat es Maschinenstürmerei gegeben.
Allerdings, und zwar jede Menge. Die Gründe aber, die waren ganz anders. Weberaufstände im 14. Jahrhundert etwa richteten sich gegen eine schlechte Verwaltung oder gegen kriminelles Verhalten von einzelnen Politikern. Der eigentliche Auslöser von Maschinenstürmerei, das war eine Erfindung. Die Spinning Jenny im Jahr 1765. Das war eine Webmaschine mit mehreren Spindeln, die hohen Produktivitätszuwachs brachte und als Beginn der industriellen Revolution angesehen wird. 1784 bekamen das die Weber in Augsburg zu spüren. Sie fühlten sich durch diese Konkurrenz in ihrer Existenz bedroht und organisierten einen Aufstand. Der allerdings, der wurde militärisch niedergeschlagen.
Der Weberaufstand, der schlesische, der dritte genau genommen, der ist also ziemlich bekannt geworden, wie gesagt, Schulstoff. Aber da gibt es noch mehr an Maschinenstürmerei, auch in der deutschen Geschichte. Und das besprechen wir jetzt mit Ralf Hoffrogge, Fachmann für das 19. Jahrhundert und seine sozialen Bewegungen. Hallo, Herr Hoffrogge.
Hallo.
Welche Maschinenstürmer würden Sie denn nennen, Herr Hoffrogge? Was waren da wichtige Meilensteine der deutschen Geschichte?
Naja, den wichtigsten haben Sie schon genannt. Das sind nämlich die Weberaufstände.
Mhm.
Aber wenn man genau in der Literatur guckt, stößt man auf ganz viele kleine Sachen, die einem immer wieder aufploppen. Zum Beispiel gibt es in Sachsen, wird beschrieben, einen Leineweberkrieg 1837 und dann nochmal 1867. Dann gibt es aus Olpen, deutschsprachig, aber heute in Belgien gelegen, einen interessanten Tatsachenbericht über auch wieder Scherer, die eine Maschine in Stücke schlagen und sich danach ins Wirtshaus zerstreuen. Und das zieht sich so ein bisschen durch, dass man immer wieder Meldungen von Krawallen und Unruhen hat. Die Weberaufstände, dann 1847 gibt es in Berlin eine Kartoffelrevolution, wo Leute Kartoffelstände stürmen. Oder 1873, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die Frankfurter Bierkrawalle.
Jawohl.
Es ist so eine Konstante, dass es neben einer organisierten Arbeiterbewegung auch diese spontanen, durchaus von Sachbeschädigung, teilweise auch Gewalt geprägten Krawalle gibt.
Mhm. Jetzt habe ich aber gerade bei Ihnen die Leinweber oder den Leinweberkrieg in Sachsen rausgehört. In Olpen ging es um Scherer, also ich sag mal im weitestgehenden Sinne auch um Bereich Textilwirtschaft. Und wir haben ja auch eben die Weberaufstände in Schlesien. Sind diese Weberaufstände für den deutschen Raum schon was Besonderes, was Auszeichnendes? Warum waren es immer ausgerechnet die Weber?
Das waren in England und Großbritannien ja auch die Weber.
Mhm.
Die Textilindustrie ist die Leitindustrie des 19. Jahrhunderts. Das ist das, was heute die Autoindustrie oder vielleicht im 20. Jahrhundert die Autoindustrie war und heute die Technologieindustrie.
Mhm.
Und das ist das, wo am meisten Arbeitsplätze vernichtet werden oder umgestellt werden. Und das ist das, wo qualifizierte Handwerker, die wirklich was gelernt haben, plötzlich vor dem Nichts stehen, weil so eine Maschine ihre Arbeit macht. Und dann kommt es zu diesen Konfrontationen. Und die sind am heftigsten in England. Und in Deutschland, wenn man dann genauer guckt, einerseits sind sie überall, andererseits sind es dann gar nicht so viele. Also ein Historiker hat es mal durchgezählt und kam auf 186 Fälle im deutschsprachigen Raum und oft sehr lokal und nie, also selbst die Weberaufstände waren ja lokal. Wer kennt heute noch Peterswaldau in Schlesien? Das sind kleine Orte und ist nicht der Bauernkrieg gewesen oder ähnliches. Und in Deutschland hat man keine 12.000 Soldaten gebraucht wie in Großbritannien, weil in Deutschland diese Phase der Industrialisierung einerseits später kam, andererseits auch schneller lief als in Großbritannien, wo das ein generationenlanger, langsamer Prozess war, der immer wieder halt diese sozialen Konflikte erzeugt hat.
Das hätte ich im Grunde jetzt wissen wollen. Warum fällt es in Deutschland, sagen wir mal, weniger scharf aus als in England und UK? Einfach weil England das Mutterland der Industrialisierung war und dass dort alles eben auch selbst der Industrialisierungsprozess schärfer ablief?
Naja, schärfer. Also es war der allererste Industrialisierungsprozess überhaupt. Das allererste Mal, dass sich erst ein Agrarkapitalismus, also ein Kapitalismus in der Landwirtschaft bildete und dann dieser sich dann industrialisiert. Und in Deutschland war das eine nachholende Entwicklung. Und die preußische Regierung hat diesen Prozess im Grunde nachgeahmt. Man hat gesehen, was in England los ist und hat dann selber Eisenbahnen gebaut, weil man meint, man braucht Eisenbahnen. Man hat selber eine Zollunion geschaffen, weil man wusste, man braucht einen großen Markt. Und es gab in den 1860ern massenhafte Industriespionage, um diese Dampfmaschinen, Schermaschinen, Textilmaschinen, alles nachzubauen. Mhm. Sodass die Engländer gesagt haben, ja, diesen ganzen Schrott, den wollen wir nicht, da schreibt man bitte Made in Germany drauf, auf diese wunderwertigen Waren.
Ja.
Und so sind wir dann zu diesem Privileg gekommen, nämlich eine staatlich forcierte Entwicklung von oben, in der man versucht, diese Industrialisierung innerhalb von einer Generation durchzudrücken. Mhm. Ich meine, das hat ja in Großbritannien 200 Jahre gedauert und in Deutschland passiert das irgendwann zwischen 1820 und 1870 in ein, zwei Generationen.
Im Eilverfahren, ja.
Genau. Und dementsprechend sind diese Übergänge auch schneller und es gibt schneller eine Industrie, die zum Beispiel die arbeitslosen Weber dann auch aufnehmen kann. Die gibt es nicht überall und nicht in jedem Ort, aber die Fabrik, wo die Leute dann landen, die entwurzelten Handwerker, auch nicht freiwillig landen, sondern weil sie nichts anderes haben und irgendwo hin können, die ist dann schneller da. In Großbritannien entsteht öfter die Situation, dass ein Arbeitsmarkt der Stadt ist und der andere Arbeitsmarkt, nämlich die industrielle Massenproduktion, von was auch immer, von der Textilindustrie bis hin zum Maschinenbau, kann die Leute noch nicht aufnehmen. Zumindest nicht in dem Tempo, in dem sie überflüssig werden. Und dann gibt es diese überflüssigen Menschen. Also diese Marktwirtschaft ist nicht für die Menschen gemacht. Die ist dafür da, dass aus Geld mehr Geld wird. Und diese überflüssigen Menschen, die wehren sich dann halt. Und das sind diese Maschinenstürmereien und diese Krawalle, die es dann gibt. Ich habe ja eben auch zitiert, es sind ja auch oft Lebensmittelkrawalle, wenn die Leute zu essen haben.
Sind das aber, also worum geht es den Aufständischen eigentlich? Sie haben gerade gesagt, sie wehren sich. Geht es dann am Ende tatsächlich darum, zum Beispiel bei Lebensmittelkrawallen Essen und Trinken zu besseren Preisen zu bekommen und wenn es um die Weberaufstände geht, faire Löhne für Arbeit zu bekommen? Oder kommen da schon so die ersten Gedanken von Klassenkampf ein paar Jahrzehnte vor Marx? Kommt das da auch schon auf?
Es passiert ja gleichzeitig. Also während Marx sein kommunistisches Manifest ist ein halbes Jahr raus und in Berlin stürzen beim Bau des Luisenstädtischen Kanals die Bauarbeiter die Dampfmaschine im Kanalbett.
Haben die Maschinenstürmer und diese Kämpfe denn aber vielleicht auch später noch nachgewirkt? Also wenn man dann an die organisierten Formen denkt, die Sie auch gerade angesprochen haben, die ersten Gewerkschaften, vielleicht später auch die Sozialdemokratie, wenn man an sowas denkt, haben die sich an Weberaufstände oder die Swing Riots, an diese Maschinenstürmer erinnert oder sie irgendwie aufgegriffen?
Ja, also sonst würden wir heute nicht mehr davon reden. Also gerade die Weberaufstände durch das Gedicht von Heinrich Heine berühmt geworden und dann später nochmal durch das Drama von Gerhard Hauptmann. Also von den Zeitgenossen schon erinnert und literarisch verewigt und dann nochmal zwei Generationen später nochmal literarisch zum Stoff gemacht. Und man erinnert sich daran. Es ist halt eine traditionsstiftende Wirkung, dass einerseits die Erinnerungskultur der Arbeiterklasse bezieht es mit ein und andererseits ist es ja auch nie eine Trennung von diesen Organisationen. Es gibt gleichzeitig während noch Maschinen gestürmt werden, gründet Wilhelm Weitling schon den Bund der Gerechtigkeit, den Marx dann übernimmt als Bund der Kommunisten. Und es ist immer der Druck spontanen Krawalle, der auch die organisierte Arbeiterbewegung ein Stück weit beflügelt, der natürlich diese spontanen Krawalle überhaupt sagen, ja, da ist eine soziale Frage, da ist ein sozialer Druck, auf den man vielleicht auch reagieren muss mit Verhandlungen. Das stärkt natürlich den Verhandlungspartner, der sich da bildet. Wobei das in Deutschland lange nicht eingesehen wird. Also da antwortet man halt mit Verbot und Repression.
Okay, ja. Herr Hoffroge, Sie sind Historiker, das ist mir schon klar. Aber wir lassen mal kurz noch jetzt zum Schluss die Gedanken ins Hier und Jetzt schweifen. Gibt es sowas wie Maschinenstürmerei heute noch?
Also in Frankreich hat es in den 2000er Jahren immer noch militante Proteste gegeben, wo halt zum Beispiel Manager gekidnappt wurden, wo halt Gasflaschen gelagert wurden im Fabrikgebäude mit der Drohung, das in die Luft zu springen. Wilde Streiks hat es auch in Deutschland gegeben, also Streiks ohne Gewerkschaft. Vielleicht weniger militant, aber mit Betriebsbesetzung bei Opel. wann war das, 2006, glaube ich. Und in Berlin sehr überhöht wird hier immer noch der 1. Mai 1987 als gigantischer Krawall. Also natürlich gibt es das, aber es hat nicht mehr dieselbe Sprengkraft wie vielleicht noch im Vormärz, dass im Nachhinein die Krawalle als Vorspiel einer Revolution sichtbar werden.
Ralf Horfroge war das, Historiker bei uns in 1 Stunden History. Danke fürs Gespräch, Herr Horfroge.
Danke Ihnen.
Also eines kann man, glaube ich, festhalten, die Menschen haben sich gewehrt. Die Menschen im 19. Jahrhundert haben sich gewehrt, von Captain Swing bis zu den schlesischen Webern. Sie haben sich gewehrt gegen blindes Technologiewachstum und knallharten Kapitalismus, und sie haben auch nachgewirkt. Matthias, auf der anderen Seite wirklich aufgehalten haben all diese Riots und Aufstände den technischen Fortschritt natürlich nicht, und er hat auch jede Menge Wohlstand mit sich gebracht, wie allerdings auch jede Menge Leid. Also verdammt schwer einzuordnen.
Ja, wahrscheinlich kann man eine solche grundsätzliche Frage nur mit sowohl als auch beantworten. Es war, wie es der britische Universalhistoriker Eric Hobsbawm gesagt hat, Zitat, die größte Umwälzung, die die Menschheit je erlebt hat. Die Menschen, die diese Umwälzung erlebt haben, die mussten größtenteils leiden. Erstmal haben nur wenige profitiert, und die negativen sozialen Folgen haben zum Beispiel Karl Marx inspiriert zu seinem kommunistischen Manifest. Aber andererseits haben die Erfindungen, die da gemacht wurden, das Leben leichter gemacht. In der Medizin, in der Technik, in der Mobilität. Also ein überzeugtes sowohl als auch.
Sowohl als auch. Es ist kompliziert. Ziemlich oft ist es ziemlich kompliziert, aber das ist eben auch okay so. Wir versuchen es nur zu verstehen. Genauso wie wir nächste Woche ein wichtiges Land für euch und für uns wieder etwas besser zu verstehen lernen wollen, nämlich die Türkei. Da gibt es eine Partei, die im Moment wieder in allen Schlagzeilen auftaucht, und wo die herkommt und was sie in der Türkei schon alles getan hat und was ihr schon alles angetan wurde, das ist dann Thema nächste Woche. Danke Matthias, ich bin Markus Dichmann. Macht's gut, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.